Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Seelenscherben. Und auch heute habe ich den Benedikt Zeitner nochmal bei mir. Hi Benedikt.
Hallo.
Benedikt, ich habe dich ja, du warst kürzlich schon mal da und wir haben dann ein bisschen gesprochen über deine Herkunft und so weiter. Deswegen würde ich es hier mal stehen lassen. Mhm. Oder vielleicht ganz kurz, Benedikt hat den großen Heilpraktiker in der Psychotherapie beinhaltet. Nein, Benedikt ist Therapeut und begleitet Menschen, hat Namen und Gestalttherapeut und begleitet Menschen, hat einen Fokus auf Bindungs- und Entwicklungstrauma, macht ganz tolle Online-Arbeit und auch Offline-Arbeit in echter Kontakt. Also beziehungsweise das weiß ich gar nicht. Ich habe das ja noch nie erlebt. Ne? Aber ich werde dich mal besuchen, Benedikt.
Ja, gerne. Da freue ich mich drauf.
Mhm. Habe ich schon angedroht.
Ja, du hast gesagt, Offline-Arbeit mit echtem Kontakt. Also ich glaube, wir können auch online echten Kontakt haben.
Ja, das ist spannend. Ehrlich gesagt, ich habe so ein paar Online-Formate schon mal so kennengelernt in die und jene Richtung. Ich fand es immer ziemlich, flach. Mhm. Und bei dir ist es anders. Mhm. Also das ist das erste Format, wo ich so echt dachte, so wow, okay, es funktioniert. Man kann online echt gut miteinander arbeiten, da kann richtig was passieren und sich umgestalten und also es sind einfach super tiefe Prozesse da, ne?
Mhm, ja, das freut mich zu hören.
Ja. Brauchst du denn überhaupt noch den echten Kontakt? Also ich meine, also den echten
3D-Kontakt.
Den 3D, ja.
Ich glaube schon, ja. Also das ist schon schöner. Ne? Und es gibt dann natürlich auch noch eine Typsache, ne? Also es gibt Leute, denen ist sowas erstmal lieber vorm Bildschirm, weil viele natürlich, die Trauma im System haben, haben auch eine gewisse Scheu vor Kontakt. Und dann fühlt es sich erstmal sicherer an, wenn ich in meinem eigenen Zuhause sitzen kann und den Laptop habe, den ich im Zweifelsfall auch jederzeit zuklappen könnte. Und es gibt andere wiederum, die haben gerade mit Technik eine Riesenscheu. Die haben dann irgendwie die Idee, wenn die Kamera an ist, sieht das ganze Internet mich oder irgendwas passiert oder irgendwie, die fühlen sich unsicher, dass die Technik nicht hält und so und können dem nicht trauen. Also das ist wirklich einfach eine Typsache. Für manche Leute funktioniert das, für manche nicht. Und natürlich ist das auch ein bisschen schöner, Menschen vor Ort zu begegnen. Und was ich auch immer gerne sage ist, ich habe manche Leute, die kennen Deep Honesty über Jahre nur online, nur über Zoom. Und die waren noch nie vor Ort da. Und die merken dann, dass natürlich online eine entscheidende Sache fehlt und das ist die Interaktion in den Pausen. Denn ich bin ja in einer Online-Veranstaltung immer nur mit mir zu Hause und in der Pause bin ich alleine auf dem Klo. Und wenn ich aber vor Ort bin, auf einem Retreat oder bei einem Intensivwochenende, dann habe ich ja in den Pausen immer wieder Gespräche mit Menschen und die haben oft einen enormen Effekt, den man vorher gar nicht erwartet, weil sie haben nämlich den Effekt, die Menschen sprechen noch mit mir und sprechen scheinbar gerne mit mir. Denn häufig ist es ja so, dass wir bei Deep Honesty auch Dinge mitteilen, für die wir uns viel schämen oder wo wir irgendwie noch nie drüber gesprochen haben und dann erwarten, jetzt hassen uns alle oder finden uns eklig oder ausstoßungswert. Und wenn wir dann aber wahrnehmen, die setzen sich jetzt hier beim Tisch neben mich und die stellen mir noch Fragen, dann ist es häufig eine enorm korrektive Erfahrung, dass wir also wahrnehmen, das Leben geht weiter und Bindung entsteht irgendwie ganz von alleine. Und deswegen haben häufig natürlich die Gruppendynamiken vor Ort noch eine ganz andere Wirkung, einfach weil Leute auch dann in Freizeiten und Pausen miteinander Zeit verbringen oder einen Spaziergang um See machen oder durch die Stadt oder was auch immer. Deswegen hat das oft nochmal eine andere Tiefe, die man so online nicht direkt erreichen kann.
Mhm. Also ich finde es online weniger bedrohlich. Mhm. Ja. Also auch als Begleiter. Mhm. Also online ist auch für mich dann so ein bisschen, es fühlt sich sicherer an und ich finde auch, also mir gelingt es besser, auch auf einer mentalen Ebene zu bleiben mehr. Mhm. Also nicht, dass ich das jetzt hervorheben will, dass es wichtig ist, dass wir auf einer mentalen Ebene bleiben. Nein, Körper, Empfindungen, Gefühle und so weiter, ganz, ganz wichtig. Mhm. Aber es hat irgendwie so eine, ich kann mehr bei mir bleiben. Ich finde in den Seminaren, da ist so schon eine andere Ladung da und wirklich halt so dieses körperspürbare, ich finde das herausfordernder.
Naja.
Und was du beschreibst gerade, dass in den Pausen so viel passiert, das finde ich so eine ganz spannende Entdeckung, die ich jetzt auch noch nicht allzu lange her gemacht habe, weil wir machen ja auch so etwas größere Sessions mit 50 Menschen. Mhm. Da gibt es dann samstags eine Party. Mhm. Und es war jetzt doch einige Male so, dass ich sonntags dann dass wir dann wieder uns zusammengetroffen haben. Und ich fühle so in diese Gruppe hinein, ich denke, ey, was ist denn hier passiert? Mhm. Also, wie haben wir das hinbekommen, dass jetzt so eine Vertrautheit, so ein Feld der Liebe und so eine tiefe Verbindung da ist? Mhm. Ja, und irgendwann ist mir aufgefallen, ey, das kommt durch die Party. Mhm. Das hat gar nichts mit der Arbeit zu tun, so, sondern einfach eher genau mit dem Gegenteil. Also einfach miteinander sein, vielleicht schon gearbeitet haben und gesehen, also wir haben gesehen, wie sich Menschen öffnen, mit welchen Themen sie unterwegs sind, welche Gefühle da sind und so weiter. Mhm. Da entsteht Vertrauen, da entsteht Verbindung. Und dann in dem Zusammensein kann man sozusagen experimentell oder lebensecht erforschen oder sein einfach damit, ja.
Ja, es macht viel aus. Also bei Deep Honesty tanzen wir ja immer vor Ort. Also das mache ich online nicht, aber offline gibt es nach jeder Pause ein Lied zum Tanzen. Einfach, damit man im Laufe dieses Tages sich immer wieder mal ein bisschen bewegt, ne? Und weil auch eigentlich bei allen guten Traumaarbeiten Tanz immer so ein bisschen dabei ist. Mhm. Und da passiert natürlich dann auch viel, dass man, wenn man sich mal tanzend gesehen hat, ne? Oder auch sich traut, sich irgendwie zu bewegen, tanzend, dann passiert eigentlich auch immer so eine gewisse Auflockerung und gleichzeitig eine Erhöhung der Vertrautheit miteinander. Ne? Und wenn man dann auch unterschiedliche Lieder hat, die dann, weiß ich nicht, unterschiedliche emotionale Berührungen mit sich bringen, dann hat man richtig das Gefühl, dass man als Gruppe gemeinsam schon eine Menge erlebt hat. So, ne? Dass man einfach so einen gemeinsamen Erfahrungsraum hat, der dann auch wieder neue Verbindung schafft. Und das ist wahrscheinlich ganz ähnlich wie das, was du da bei der Party erlebst am Samstag.
Ja, interessant. Warum meinst du, dass in der Traumaarbeit auch Tanz so eine Bedeutung hat?
Na, ich also, habe das erlebt. Ich habe das erlebt, auf allen guten Traumaseminaren wird getanzt. Ja, also egal, wo ich da gewesen bin. Und das ist natürlich auch, also zum einen einfach, um den Körper lebendig zu halten, wenn man halt sonst die meiste Zeit ja sitzt. Aber ich glaube, dass da auch ein Verarbeitungsprozess passiert, weil ja auch eigentlich alle Naturvölker tanzen. Zu sämtlichen Anlässen, ne? Sei es jetzt eine Beerdigung oder eine Geburt oder was die auch immer feiern. Aber Tanz ist seit jeher für den Menschen ein Ausdruck, der auch Energie in den Fluss bringt. Ne? Und gerade bei Trauma haben wir häufig starre Reaktionen, ne? Und gegen Starre wirkt häufig auch die Erfahrung, ich kann mich bewegen, ich kann gehen, ich bin im Fluss. Und das bringt auch Energie in den Fluss und das bringt auch Verarbeitungsenergie in den Fluss. Zum Beispiel diese EMDR-Therapie, von der viele vielleicht schon mal gehört haben, wo man die Augen so hin und her bewegt. Man wusste ja lange nicht, warum die eigentlich wirkt. Und da rätselt man auch heute noch rum. Aber eine gängige Theorie ist, dass diese Augenbewegung die Bewegung imitiert, wenn wir spazieren gehen. Weil wenn wir spazieren gehen, dann gehen die Gegenstände auch so immer weiter von uns, so die ziehen sich nach hinten. Und dann müssen wir immer mehr auch so gucken. Und das Auge geht dann quasi immer auch diese Bewegung so ein bisschen links, rechts, ne? Und das signalisiert dem Gehirn, ich gehe voran, es geht weiter. Ja. Und das bedeutet mit anderen Worten, das Schlimme, was ich da erlebt habe, das liegt irgendwann zurück. Da merke ich jetzt, es ist weitergegangen. Ein Prozess von Trauma ist ja, dass wir innerlich einfrieren in der Vergangenheit sozusagen. Das passiert nicht praktisch, aber Teile unseres Gehirns frieren scheinbar in dieser Vergangenheit ein. Und das ist eine Möglichkeit, wie ich dann signalisieren kann, es geht weiter und das, was du erlebt hast, ist früher. Das war früher und heute ist heute und früher war früher. Das ist eine gesunde Perspektive, wenn wir was integriert haben. Ne? Und das können wir unter anderem auch durch Bewegung so ein bisschen stimulieren.
Ach, das ist ja total spannend, was du da gerade sagst. Also das höre ich zum ersten Mal und es macht total Sinn. Also wir machen ja auch so Atemarbeiten mit dynamischem Atmen, Kreisatmung. Ich glaube, das ist in der Traumaszene eher verpönt, aber weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht. Aber so auf jeden Fall, ein Element davon ist halt auch, dass man atmet. Und es kommt Material hoch, Gefühle hoch, Empfindungen auf und so weiter. Und man bleibt nicht dabei. Man gibt die Energie in die Atmung und signalisiert sozusagen sich selbst, das, was da auftaucht, ist jetzt nicht mehr relevant. Wir gehen nach vorne so.
Genau.
Wir können also weitergehen. Wir haben
ja auch dann einen Fluss. Ne? Also gerade beim Trauma ist ja häufig auch Atem reduziert, ne? Oder wir atmen nicht so viel, gerade wenn wir viel Scham haben, wollen wir uns ja energetisch sehr eng und klein möglichst unsichtbar machen. Ne? Und bei diesem holotropen Angewandten, welchen immer Atem man den AIOS auch nennt, ist ja im Grunde immer das gleiche Spiel, da machen wir ja wirklich, dass wir den Atem ganz bewusst tief und im Fluss halten, so, ne, und dass da quasi kein starrer Moment mehr ist und das kann Energie in Fluss bringen und das ist ein ganz ähnlicher Mechanismus, ja.
Ja, hat mich gerade sehr erinnert. sag einmal, Empfindungen und Gefühle, da würde ich gerne nochmal mit dir reinschauen. Mhm. Was hat es eigentlich damit auf sich?
Also erstmal würde ich von dir wissen wollen, wo du den Unterschied machst zwischen Empfindungen und Gefühle, damit wir über das Gleiche reden.
Ja, also ich meine so Körperempfindungen, das sind so diese Wahrnehmung, diese Sensationen wie offen, eng, Kloß im Hals, Stein im Bauch, Hitze, Kälte, Kribbeln, Taubheit.
Genau, also
und Gefühle noch. Das wäre dann auch noch eine Frage, so was sind Gefühle? Welche gibt's da so? Da gibt's ja auch ganz unterschiedliche Perspektiven, ne, was Gefühle sind. Mhm. Was ist da deine Perspektive? Und was interessant ist, was ich bei dir auch nochmal wahrgenommen habe, ist Stimmung. Hm. Was da so die Abgrenzungen sind und was.
Okay. Mal gucken, ob ich das alles jetzt noch behalte.
Ja, ist viel, ne? Also da kannst du wahrscheinlich 2 Stunden sprechen, aber unterbreche dich, wenn es zu lang wird.
Also ich arbeite schon mit dem Modell, dass wir im Wesentlichen 3 Erfahrungsebenen haben: Körperempfindung, Gefühle und Gedanken. Also das Mentale, das Körperliche und das Emotionale. Und wenn wir Trauma erleben, versuchen wir uns in der Regel vom Emotionalen und Körperlichen zu trennen und werden sehr mental. Weil auf Gedankenebene fühlt sich alles nicht so schlimm an. Auf Gedankenebene ist quasi unendliche Möglichkeiten. Auf Gedankenebene können wir dem Hier und Jetzt entkommen. Und deswegen ist Teil von vielen traumatherapeutischen Ansätzen, dass wir auch eine sogenannte somatische Achtsamkeit praktizieren, also somatisch körperbezogen, darüber sprechen, was erlebe ich eigentlich gerade im Körper. Weil das viele Menschen verlernen im Zuge von Trauma. Und das machen wir bei Deep Honesty ganz häufig oder auch in Sitzungen frage ich, was erlebst du da jetzt körperlich? Was passiert wirklich auf Körperebene? Und das ist für viele Menschen am Anfang schwierig bis unmöglich. Ja, also gerade Menschen, die einfach sehr viel auch frühes Trauma erlebt haben, die mussten sehr früh lernen, der Körper ist ein unangenehmer, unsicherer Ort. Da spüre ich lieber nicht rein. Und deswegen haben die dann eben viel Aufmerksamkeit im mentalen Bereich. Und das ist erstmal wichtig, dann festzustellen und peu à peu dann vorsichtig Kontakt aufzunehmen zum Körper. Und der Körper ist gleichzeitig auch eine Riesenressource, denn wenn wir wirklich körperliche, somatische Achtsamkeit erleben können, dann können wir erfahren, wie der Körper uns verarbeiten hilft. Indem wir einfach nur Körperempfindungen spüren, haben wir nämlich die Chance zu erleben, wie das ist, uns einem auch emotionalen und körperlichen Prozess hinzugeben. Indem ich dann beispielsweise erlebe, ja, ich bin gerade traurig und dann erlebe ich auf einmal Wärme in der Brust und Hitze hinter den Augen und ich erlebe, dass Tränen rauskommen. Und wie ich das erlebe, merke ich nach ein paar Sekunden oder maximal Minuten, auf einmal ist die Traurigkeit weg. Mhm. Und wenn ich aber die ganze Zeit versuche zu überlegen, warum das nicht gut ist, dass ich traurig bin oder warum Traurigkeit nicht sein sollte oder wenn ich denke, oh, die Traurigkeit könnte mich verzehren oder ich könnte vielleicht nie wieder aufhören zu weinen oder ich werde vielleicht verrückt, wenn ich die Traurigkeit fühle, wenn ich also die ganze Zeit mit Gedanken über mein Gefühl in Kontakt bin, dann kann ich das nicht erleben, dann kann ich nicht integrieren und kann nicht diesen heilsamen Schritt machen, das Gefühl hat einen Höhepunkt und vergeht wieder. Und da kann mir eben der Körper helfen, indem ich einfach nur wahrnehme, ah, was macht denn das Gefühl mit mir? Und dann einfach wahrnehme, ah, da ist die Empfindung, da ist die Empfindung. Und auf einmal lassen die Empfindungen ganz von alleine wieder nach und ich bin drüber hinweg. Und ich habe was integriert, sozusagen. Also das zur Körperempfindung, warum das sinnvoll ist. Und außerdem verraten Körperempfindungen mir als Therapeut oder als Gruppenleiter sehr häufig, wo ein Mensch Schutzmechanismen in sich trägt, indem er einen emotionalen Fluss blockiert. Denn viele Menschen erleben, wenn sie beispielsweise jetzt Gefühle wie Wut oder Traurigkeit haben, erleben sie irgendwo Spannungen oder Druck im Körper. Und das muss tatsächlich nicht sein. Wenn ich mit meinen Gefühlen im Fluss bin und Gefühle sozusagen gut integrieren kann, dann ist jedes Gefühl energetisierend, expandierend und befreiend. Dann erlebe ich also, egal ob ich Traurigkeit oder Wut habe, erlebe ich keine Spannung, erlebe ich keinen Druck, sondern erlebe einfach nur Wärme, Strömen, Fluss, Weite. Und dann, wenn ich das höre als Therapeut, weiß ich, das flutscht, da muss ich nicht mehr viel machen, sozusagen. Und wenn ich aber höre, ah, da spüre ich jetzt Enge im Hals oder spüre ich Anspannung in der Brust oder spüre ich irgendwie einen Klumpen im Bauch, dann weiß ich, okay, da ist nicht nur ein Gefühl, sondern da sind auch Überlebensstrategien zusätzlich noch dabei. Und dann gucken wir uns die an und gucken, warum sind die notwendig und was ist da passiert und so weiter und erforschen die einfach so ein bisschen, bis die dann vielleicht irgendwann auch nachlassen können und eben ein freier emotionaler Fluss möglich ist. Und jetzt zu deiner Frage, was sind Gefühle? da kann man sich streiten. Ich bin kein Fan davon, zu behaupten, dass Modelle die Wahrheit sind, sondern jedes Modell ist ja immer nur eine Annäherung an die Wahrheit. Die Landkarte ist nicht das Land. Und ich verstehe, dass manche Leute zum Beispiel sagen, es gibt nur die Grundgefühle Traurigkeit, Wut und Freude. Und Angst ist eigentlich nur ein Alarmsystem, ist kein Gefühl. Ich verstehe aber genauso auch, dass man sagt, man kann Angst auch als ein Gefühl bezeichnen und man kann damit auch heilsam umgehen. Ich habe in meinem Leben ja sehr viele unterschiedliche Methoden gelernt und auch sehr viele unterschiedliche Spielarten, mit Gefühlen umzugehen. Und deswegen habe ich nicht die Idee, es gibt diese eine richtige und so muss es sein, sondern ich habe einfach gemerkt, ja, es gibt Salsa und Foxtrot und Tango und die haben alle ihre Vor- und Nachteile und mal mache ich so und mal mache ich so. Und deswegen bin ich da jetzt bei diesen Emotionsmodellen nicht so festgeschrieben, was jetzt ein Gefühl ist und was nicht. Ne? Und also ich arbeite innerlich mit der Landkarte, dass es die Gefühle gibt, also die Primärgefühle, die wir brauchen, um wirklich zu integrieren, das sind Traurigkeit und Wut. Die nenne ich immer auch gerne Pfeffer und Salz in der Traumatherapie, weil auch Salz und Tränen irgendwie eine Verbindung haben und Pfeffer und Feuer haben irgendwie eine Wutverbindung. Und das sind die beiden Grundgefühle, die wir also wirklich brauchen, um in Akzeptanz und Integration und Verarbeitung zu kommen. Also wenn wir zum Beispiel auf Erinnerungen schauen, auch auf traumatische Erinnerungen, auch mit Bindungspersonen, dann gucke ich immer nach diesen beiden Primärgefühlen. Mhm. Die tauchen halt unterschiedlich auf und die sind auch unterschiedlich in uns manchmal nicht so zugänglich, wenn wir zum Beispiel erlebt haben, dass wir gehört haben, hör mal, wenn du so wütend bist, geh raus oder so wollen wir dich ja nicht. Oder wenn wir auch gehört haben, du Heulsuse, Indianer kennt keinen Schmerz oder Männer weinen nicht, dann ist eins der beiden Grundgefühle eventuell blockiert und das andere wird zu unserem Standardgefühl. Und das sind ja ganz, ganz wertvolle Zusammenhänge, die zu kennen, die mir in der Arbeit also tagtäglich helfen. Und es hilft mir auch zu verstehen, dass Angst an der Wurzel natürlich nie ein Gefühl ist, was uns in Integration bringt, sondern Angst ist in erster Linie ein Alarmsystem und damit kann man jetzt auch unterschiedlich umgehen. Es gibt manche Schulen, die sagen, es macht gar keinen Sinn, Angst zu spüren, weil es ja nur eine Alarmanlage ist und da gibt's nichts zu holen. Und dann gibt's aber wiederum auch andere Schulen, die sagen, nee, es hat durchaus auch einen Wert, Angst mal in den Kontakt reinzuholen, weil wir das als Kinder gebraucht hätten. Als Kinder hätten wir gebraucht, dass wenn wir auf die Erwachsenen zugehen und sagen, ich habe Angst, dass da einfach mal jemand sagt, okay, komm her. Wie fühlt sich das an? Und wenn wir aber als Kinder hören, du musst keine Angst haben, es ist nicht gefährlich, dann wird unsere Erfahrung negiert. Und das ist was, wie wir heute häufig auch unsere eigene Angst negieren und aus dem Kontakt rausziehen und uns damit wieder isolieren. Isolation ist immer auch ein Aspekt von Trauma und wir wollen ja in einem therapeutischen Kontext möglichst was Neues erleben oder das Gegenteil von Isolation, nämlich Verbindung. Das ist auf einmal die Stelle im Gehirn sozusagen, wo wir früher alleine waren, die erleben wir heute zu zweit oder sogar mit einer Gruppe. Und das ist ein ganz wichtiges Heilungsprinzip. Und deswegen gibt's dabei Angst meiner Meinung nach schon auch gute Gründe, die mal in den Kontakt einzuladen und da mal eine Verbindung zu erleben und auch da zu erleben, die kann kommen, kann verklingen, aber dann wird garantiert noch was anderes kommen. Denn Angst ist nicht das Tiefste. Angst ist immer nur ein Alarmsignal und es geht im Kern nie um die Angst, aber es ist trotzdem wichtig, die Angst mit ins Boot zu holen und die eben wie alles im Leben mit Liebe und Akzeptanz irgendwie einzuladen. So, das ist ja immer so das Nonplusultra von allem. Ich habe manchmal die Idee, ich habe Tausende von Euro für Fortbildungen ausgegeben und im Grunde haben sie mir alle nur in unterschiedlichen Variationen gesagt, liebe und akzeptiere alles, was kommt. Und ich werde noch viel weitere Fortbildungen in meinem Leben erleben und werde immer wieder in unterschiedlichen Variationen diese Botschaft hören. Und das ist gleichzeitig wichtig. So, ne? Und ja. Waren das jetzt alle Aspekte deiner Frage?
Ja, es waren viel. Ja, Stimmung fehlt noch.
Ja, Stimmung, genau. Stimmung betrachte ich als eine Art Vorgefühl. Ne? Also es gibt ja viele Leute, ich mache das in Meditation immer gerne, dass ich dann irgendwie in einem Abschnitt Leute einlade, sich mit ihrem Gefühl zu verbinden, was gerade da ist. Und dann gibt es immer ein paar, die sagen, ich fühle gerade nichts. So, ne? Und das stimmt, glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir tatsächlich immer irgendetwas fühlen und dann hilft es oft zu gucken, welcher Stimmung bist denn du gerade? Ne? Und die Stimmung ist dann so ein Echo oder so ein Vorgeschmack von dem Grundgefühl, was wir da gerade erleben. Ne? Und das ist dann halt so eine Art atmosphärische, emotionale Information, die für viele Leute erstmal zugänglicher ist als das Gefühl an sich, weil man ist ja nicht immer klar wütend oder traurig oder glücklich. Und dann gibt's halt irgendwie manchmal die Wahrnehmung, ich bin gerade irgendwie genervt. Ne? Und genervt sein ist natürlich 2% Wut wahrscheinlich. Ne? Oder ich bin gerade irgendwie gelassen, dann ist es vielleicht irgendwie 3% Freude. Und oder irgendwie bedrückt. Oder es gibt ja auch so eine gelähmte Stimmung, dann wissen wir, das ist wahrscheinlich eine starre Reaktion. Und ja, so gehe ich mit Stimmungen um.
Ah, ja, sehr interessant. Mir fällt da noch was ein zu der Angst, weil ich habe das mal erlebt in der Session bei dir. Mhm. Und da hast du es mit der Angst so gemacht, dass du meintest, wie kannst du es schaffen, dass ich deine Angst spüre? Also es war wie so eine Einladung, die Angst ganz in den Raum, ganz ins Bewusstsein zu holen. Also nicht nur so ein bisschen, sondern halt so. Also für mich war das wie so eine Einladung, das selbst, also mich hat das so neugierig gemacht, okay, wie kann ich das denn? Und dadurch, ja, habe ich einfach mal geschaut, wie kann ich das denn überhaupt schaffen, dass die so, dass mein Umfeld das so wirklich checkt, was gerade in mir vorgeht. Und dadurch verbinde ich mich ganz damit. Und das war jetzt in meinem Fall unglaublich heilsam. Und das hat wirklich so, ich hatte wirklich so das Gefühl, ich kipp gleich vom Stuhl. Da war Schwindel. Und ja, ich hatte später so wie die Idee, da strukturiert sich was um.
Ja, das ist häufig der Effekt, ne? Wenn wir auf einmal Energien in uns freisetzen, dass Schwindel auftaucht. Ne? Also Schwindel kann aus vielen Gründen auftauchen, aber ein häufiger Grund ist, dass wenn auf einmal irgendwie Dinge, die in uns lange energetisch zurückgehalten wurden, wenn die auf einmal fließen können, dann ist erstmal so, puh, was ist denn jetzt hier los? So, ne? Und das kann passieren, auch weil Schwindel ja ein Versuch des Gehirns ist, physikalische Sicherheit zu gewinnen. Ne? Weil wir bei Schwindel ja instinktiv irgendwas greifen wollen. Ne, wo ist der Griff oder die Tischkante, wo ich mich gerade festhalten kann? Und wenn wir was ganz Neues erleben, ist das häufig ein Signal des Gehirns, such mal gerade Sicherheit. Hier ist irgendwas anders, als du es je erlebt hast, halte ich mal fest, sozusagen. Ne, und das kann auch so ein Mechanismus sein. Und ich mag einen kleinen Aspekt da noch dazu sagen, ohne dich jetzt irgendwie falsch zu machen. Ich vermute, dass ich nicht gesagt habe, wie kannst du es schaffen, dass ich deine Angst spüre, sondern ja. Ich habe vermutlich sowas gesagt, wie wäre das, wenn wir die Angst jetzt hier als Teil unserer Beziehung machen oder wenn wir die jetzt ganz einladen, ne? Wenn das Teil wird von dem, was bei uns ist.
So, ich, also vielleicht hast du nicht gesagt, wie kannst du es schaffen, das kann sein, aber so hast du es auch nicht gesagt, wie du es gerade gesagt hast.
Also, aber okay. Ich habe vermutlich das Wort Schaffen nicht benutzt, weil da würde ich mir Sorgen machen, dass das Aktivität auf Klärung
ist. Ja, okay, verstehe.
Dass es sich dann irgendwie anstreckt, um irgendwas zu schaffen, sozusagen.
Ja, ja. Ne? Es war, okay, es war bestimmt anders, aber es war zumindest so, dass es meine Neugierde angeregt hat. Ja. Und auch so ein bisschen, und es greift bei mir ganz gut, denke ich, sowas wie, kriegst du das hin? Oder wie kriegst du es hin?
Okay.
Ja. Und das fand ich einen ganz spannenden Umgang, weil das hatte ich so noch nie erlebt irgendwo. Mhm.
Ja, also für mich ist das auch als was ich auf einer Fortbildung bei Thomas Hübel gelernt habe. Thomas Hübel ist ja auch ein, ich finde, begnadeter Traumatherapeut. Und der hat auch einfach tolle Ansätze, die man so woanders auch nicht gehört hat. Ich habe ja alles, was ich irgendwie gelernt habe, immer irgendwo aufgeschnappt und alles, was mir gut getan hat, gebe ich gerne weiter und wende es gerne an. Und dann kann ich doch auch sehr empfehlen.
Was mich noch interessiert ist, jetzt gibt es ja so, Trauma ist ein Spektrum und Bindungstrauma, ne, da gibt es ein Spektrum. Manche Menschen leiden sehr stark unter Bindung, leiden stärker unter Bindungstraumafolgen, haben eventuell auch eine heftigere Geschichte, muss vielleicht auch nicht sein. Ne, da kommt so die Idee von, oder das Wort Resilienz mit ins Spiel. Kannst du da was zu sagen? Also,
ja, also ich würde erstmal sagen, dass eigentlich fast alle Menschen, die leiden, eigentlich unter Bindungstrauma leiden, auch wenn es viele von denen nicht wissen. Oder auch wenn die sagen, ich leide an was ganz anderem. Ich leide hier an Symptomen oder leide hier an Depressionen oder leide hier was auch immer dran. Also ich bin wirklich der Meinung, dass 99% von den Leidensdynamiken, die wir erleben, dass die einen Bindungstrauma-Kontext haben. Und dass quasi das der Nährboden ist, auf dem alle unsere erwachsenen Leidensdynamiken aufbauen. Denn wenn wir kein Bindungstrauma im System haben, dann ist das so, dass wir den Herausforderungen des Lebens gut begegnen können. Und dann passiert vielleicht was Schlimmes, dann sind wir 1-2 Tage traurig oder verstimmt oder sprechen irgendwie drüber mit unseren Freunden und dann stehen wir wieder auf und das Leben geht weiter. Und wenn das aber nicht geht und uns die Herausforderungen des täglichen Lebens eben so belasten, dass wir förmlich umknicken, dann ist das ein Zeichen, dass Entwicklungstrauma im System ist. Und deswegen bin ich eigentlich der Meinung, dass fast alle Leidensdynamiken, die wir halt so haben, sowohl körperlicher als auch emotionaler Natur eigentlich aus dem Bindungstrauma herrühren. Genau, aber was war die eigentliche Frage? Ich glaube, die habe ich gerade verpasst.
Ja, das stimmt. Also da ging es, meine Frage war so Resilienz. Wie kann es sein, dass manche Menschen besser zurechtkommen mit schweren Einschlägen und manche weniger und so, wie sich das so gestaltet? Und vielleicht auch die Frage so, so wie du es gerade beschreibst, würde ich sagen, und das ist so mein Gefühl, das, was man früher neurotisch bezeichnet hat, war ja auch so ein ganzes Paket mit ganz unterschiedlichen Symptomen. Das wird heute Bindungs- und Entwicklungstrauma genannt. Stimmt das?
Ja. Ja, und ich meine, die Psychotherapie war ja eigentlich immer schon eine Traumatherapie. Also schon Sigmund Freud, könnte man sagen, war ein Traumatherapeut, obwohl er natürlich den Traumabegriff so noch nicht kannte. Ne? Und obwohl bestimmte Zusammenhänge im Nervensystem so auch noch nicht bekannt waren. Aber jede Therapie ist eine Traumatherapie, weil ja auch die Themen, die Sigmund Freud da als Kindheitsthemen und sowas bezeichnete, das waren ja auch alles Traumata. Man hat nur damals eben diesen Begriff nicht gehabt und konnte da vielleicht nicht ganz auf den Punkt genau beschreiben, wie diese Trauma-Überlebensstrukturen funktionieren, auch wenn das alles schon sehr nah dran war. Ne? Aber ich mache da immer gerne eine Parallele zu den Faszien. Die Faszien sind ja auch erst so in den Nullerjahren bekannt geworden, in der Orthopädie und in der Physiotherapie. Man hat aber davor auch immer schon die irgendwie mitbehandelt, auch wenn man die dann nicht so richtig wahrgenommen hat. Ne? Aber die waren irgendwie immer schon dabei und jetzt auf einmal gibt es eine explizive Therapie dazu, ne? Oder explizive Intervention. Und das ist so ähnlich mit der Traumatherapie. Die war immer schon, gab es immer schon Trauma, hat Menschen schon seit Menschengedenken beeinflusst. Und jede Therapie oder jeder Versuch, da was das zu heilen, war auch eigentlich immer schon eine Traumatherapie.
Findest du den Begriff eigentlich gut gewählt?
Ja, also ich weiß, dass sich manche Leute da irgendwie mit Schwierigkeiten machen, ne, dass die sagen, also es gibt ja diesen Vorwurf, das wäre inflationär, wenn man auf einmal alles Trauma nennt. Und das finde ich wiederum nicht, weil ja die Mechanismen immer wieder die gleichen sind. Und ich finde es eher augenöffnend, wenn man sieht, dass diese Mechanismen immer wieder überall zu finden sind. Das sind traumatische Erfahrungen, sind Glaubenssätze und Strategien und mit denen halte ich quasi die Traumareaktion im Hier und Jetzt aufrecht. Und das finde ich schon richtig, das dann auch so zu benennen. Aber für manche Leute ist das irgendwie aus unterschiedlichen Gründen schwierig. Die sagen dann auch irgendwie so Sachen wie, was soll denn da ein Trauma gewesen sein? Traumatisch nicht, nee. So, ne? Und reden das
genau
ein und so. Und das ist aber häufig, glaube ich, einfach ein mangelndes Bewusstsein für die eigene innere Not oder auch die Not von anderen.
Genau, aber das meine ich eigentlich, dass der Zugang erschwert wird durch den Begriff. Das ist so mein Gefühl. Mhm. Ich krieg's so mit, ne? Ich habe ja so einen Kanal, YouTube-Kanal, und da geht's um, ja, Meditation, hat auch so spirituell, also es zieht, glaube ich, viele spirituelle Interessierte an. Ich glaube, im Endeffekt auch einfach super viel Bindungstraumatisierte, weil Menschen, die auf der Suche sind, die so auf der Suche nach Erlösung, Erleichterung, nach irgendwas sind oder eigentlich nicht wissen, wohin, wenn die hören Bindungstrauma, ne, als ich angefangen habe mit diesem Seelenscherben, dann dachte ich, ey, voll geil, ich helfe jetzt mit, dass das so bekannter wird. Und ich habe ja Videos, die werden 100.000-fach angeschaut, ne? Mhm. Und plötzlich war dann so halt, also totaler Einbruch einfach so, ne? Und da habe ich das erste Mal so gemerkt, okay, die meisten Menschen wissen nicht, was bin. Und ich wusste es selbst auch nicht bis vor ein paar Jahren. Mhm. Ich dachte, oh, Trauma ist halt die ganz, ganz schlimme Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Und das erlebe ich jetzt halt auch so, dass die meisten Menschen das nicht mit sich in Verbindung bringen. Und da denke ich dann, der Begriff ist eigentlich doof, so, weil er signalisiert erstmal, da muss was ganz Schlimmes passiert sein. Oder so ist es zumindest ja in der Gesellschaft verbreitet. Trauma ist halt ganz schlimmer Einschlag. Und deswegen denke ich manchmal, ist blöd. Ach so, und ich habe ein Buch geschrieben und da habe ich geschrieben Urschmerz. Im Grunde genommen ist es aber Bindungs- und Entwicklungstrauma plus ein bisschen eine Betrachtung aus so einer karmischen Seite. Aber ich habe bewusst nicht Bindungstrauma sagen wollen, weil ich weiß, die Leute drehen sich um.
Ah ja, interessant. Okay. Ja, ich habe deinen YouTube-Kanal kurz angeschaut. Ich glaube, die meisten Klicks kriegst du bei diesen Manifestationsmeditationen, ne?
Ja, genau. Mhm. Ja. Und da ist interessant, also da könnten wir halt auch drüber sprechen. Ne? Und haben wir ja schon, ich glaube, in der letzten Folge haben wir mal drüber gesprochen, über was ging es denn da genau? Naja, über du hast es, glaube ich, so beschrieben, dass du sagst, dass du mittlerweile dich lieber neugierig auf das Leben, ins Leben fließen lässt, weil das, was du dir vorstellst, kleiner ist oder anders ist als das, was dann tatsächlich kommt. Und ich finde das so. Eigentlich eine super Haltung. Mhm. Wenn es ums Manifestieren geht, da kommen jetzt so ein paar Sachen zusammen, die ich selbst mittlerweile ja kritisch sehe. Zum einen ist das, was ich mir wünsche, ist es wirklich das, was mir gut tut? Ist es nämlich meistens nicht. Mhm. Die meisten wünschen sich halt Geld, Erfolg, ohne dass es halt schlecht ist, aber genau. Ich glaube mittlerweile, dass es besser ist, man konzentriert sich auf sich und auf die Befreiung und auf die Erlösung und dann wird Energie frei für das, was ich mir wünsche. Also, und dann kommt das sowieso ins Feld. Also dann wird meine Seele von mir aus davon mehr ins Leben holen und es taucht einfach auf.
Mhm, ja.
Und dann wäre die andere Sache die mentale Seite. Und da bin ich mittlerweile halt auch ein bisschen davon ab. Also ich kann mir 1000 Mal am Tag sagen, ich bin reich und erfolgreich. Mhm. Wenn mein Körper und meine Kindheitserfahrung mir signalisiert, ich bin klein und wertlos, dann kann ich auch mit einer Wand sprechen. Also es kommt nicht an, es geht nicht durch.
Ja, genau. Das schafft ja auch einen inneren Konflikt, ne? Weil ich ja Anteile habe, die genau das Gegenteil glauben. Ne? Und wenn ich denen versuche, einfach was anderes zu erzählen, dann werden die nicht still. Ne?
Ja, und es kann dann wieder sich drehen und dann kann ich wieder sagen, okay, was glaube ich auch in vielen Arbeiten passiert, es liegt an mir, ich bin noch nicht so weit.
Das kann man natürlich
immer suggerieren dann. Ne? Also da kann ja ein Geschäftsmodell draus werden.
Das stimmt, ich habe einige Retreats bei Joe Dispenza verbracht.
Und, was hast du?
Einige Retreats bei Joe Dispenza gemacht. Weiß nicht, ob du den kennst. Der ist der Manifestationsguru sozusagen schlechthin. Ne? Und ich würde gleichzeitig immer wieder hingehen, aber nicht wegen der Manifestation, sondern weil die Meditationen einfach wirklich irre sind. Weil man da einfach auf eine Art und Weise meditiert, wie ich das sonst nirgendwo erlebt habe. Ich bin kein Manifestationsfan. Ich halte sie oft auch für einen Versuch, einen Integrationsprozess zu überspringen oder bypassen. Mhm. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Aber ich fand trotzdem diese ganze Atmosphäre auf den Retreats bei ihnen gigantisch. Einfach, weil das ist wie so ein Festival-Feeling. Du bist da mit 2000 Mann im Saal, du tanzt auch vor jeder Meditation irgendwie 15 Minuten mit Lichteffekt und Pyrotechnik und diese Energie geht dann sofort in die Meditation und es fällt auch so leichter zu meditieren, weil immer die seine Stimme führt und man hat da tolle Musik dabei, das ist alles so ein bisschen spooky abgefahren und habe da ganz krasse Zustände erlebt, aber ich glaube auch nicht so sehr an dieses Spiel Manifestation, weil das natürlich häufig auch einfach Trauma-Überlebensstrukturen bedient und eben, wie du sagst, die meisten Leute wünschen sich dann Geld oder Erfolg oder Gesundheit oder einen perfekt aussehenden Partner und kommen gar nicht in Kontakt mit der Scham, die da drunter liegt, das alles zu kompensieren. Ja, und dann ist das so, weiß ich nicht, als würde man von Frank Young kommt dieses Bild, Lippenstift auf das Schwein machen, sozusagen. Und das hilft nicht so viel dann. Ne?
Mhm. Und dennoch, also ich habe, also für mich, ne, das heißt ja Gesetz der Anziehung ist so ein kosmisches Gesetz. Und da bin ich dabei. Also da ist schon was dran für mich. Also ich habe das selbst erleben dürfen in meinem Leben und es gab eine Zeit in meinem Leben. Da war das schon eine wichtige Ausrichtung auch so für mich. Mhm. Ne? Und ich glaube, ich habe ja, also mir hat das geholfen einfach, ja.
Ja,
ja. Ich ganz irre Erfahrungen, die ich gemacht habe, als ich in der Not war, auch mal wirtschaftlich, das ist dann wirklich so eine Summe, die ich mir so manifestiert habe. Also, dass das wirklich so 1:1 kam, dass ich plötzlich Anrufe bekommen habe. Es war wirklich spooky, so. Mhm. Ja, aber das lag, glaube ich, auch an meiner Haltung. Ich glaube, dass ich aufgrund meiner Struktur eine gewisse Naivität in die Richtung mitbringe und auch wie so eine, also ich denke, ich bin, ich, das, dieses Erfolgsdenken irgendwie ist in mir drin, so. Also ich glaube mir das. Also ich glaube, dass ich erfolgreich bin und sein darf und soll und manchmal auch muss.
Ja. Ja, also dem würde ich auch voll zustimmen. Ne? Also ich erlebe das ja auch immer wieder bei Klienten oder auch mit meinen eigenen Prozessen, dass in dem Moment, wo ich einen inneren Fortschritt gemacht habe, auf einmal im Außen von alleine Dinge sich verändern. Also das Außen ist ja immer eine Reflexion des Innen und deswegen stimmt ja auch das Gesetz der Anziehung, weil einfach das Außen immer wiederum sich da das zeigt, was du im Inneren von dir denkst. Und wenn du halt eben von dir wirklich zu der Überzeugung kommst, ich bin wertvoll und ich verdiene etwas oder mir steht es zu, Erfolg zu haben oder was auch immer, dann wird es auch von alleine in deinem Leben passieren. Aber du kommst eben, glaube ich, besser zu dieser Überzeugung, wenn du erstmal wahrnimmst, welche anderen Überzeugungen dem im Weg standen. Und dann wahrnimmst, wie musste ich mich denn davon entfernen? Weil ich glaube, im Kern ist jeder Mensch mit dieser Überzeugung geboren, dass er wertvoll ist und auch seinen Platz in dieser Welt hat. und auch verdient, hier eine schöne Erfahrung zu machen. Das ist unser Geburtsrecht, wie Lawrence Heller so schön sagt.
Ah ja, sagt er das so, Geburtsrecht. Ja, das finde ich eine total spannende Formulierung.
Und insofern, wenn wir da wieder, das wieder in uns schwingt, diese Anteile, dann werden auch andere Dinge in unserem Leben passieren.
Genau, oder umgekehrt, also in, jetzt mal so aus der Perspektive von Reinszenierung, das würde mich auch nochmal deine Meinung sagen, aber da könnte man ja auch aus der Perspektive betrachten und sagen, okay, ich projiziere das, meine Innenwelt und meine Vorstellung sowohl über, also sowohl durch mein Körpergefühl als auch durch meine Gedanken schicke ich das in die Welt und ziehe es in mein Leben.
Ja, Reinszenierung ist ein spannender Aspekt, wo man ja bei Traumaarbeit immer wieder mit zu tun hat. Ne? Also im Wesentlichen beschreibt es ja, dass Leute also wiederholende Umstände im Leben erleben, in denen sie leiden. Und dass sie natürlich in der Regel eine Variation sind oder zumindest eine energetische Entsprechung von dem, was sie in ihrer Kindheit in der Familie erlebt haben. Also der Klassiker, dass Frauen sich immer wieder Männer suchen, die sie schlagen. Ja, und irgendwie auch Gewalt in der Kindheit erlebt haben und so. Ne? Und ich bin gerade so auf dem Standpunkt, ich glaube, Reinszenierung setzt sich zum Teil zusammen aus unseren eigenen Glaubenssätzen und Strategien. Ja, dass wir also je nachdem, was wir also von uns glauben, wird es unser Verhalten irgendwie beeinflussen. Aber ich bin auch wirklich der Meinung, ein anderer großer Teil ist auch wirklich einfach energetisch. Das kann man auch schon fast zu magisch nennen. Also wenn ich da teilweise Klientengeschichten höre, wo einfach auch scheinbar wirklich komplett ohne eigenes Zutun sich Dinge immer wieder wiederholen. Das geht weit über die eigenen Glaubenssätze und Strategien hinaus. Ne? Also da sind tiefere Wirkmechanismen am Werke, die man ja nicht einfach nur psychologisch erklären kann.
Das finde ich jetzt total interessant und spannend, dass du das sagst, weil ich bin da auf einem ähnlichen, ich habe da einen ähnlichen Gedanken zu, weil, also ich kenne aus diesen naturspirituellen Arbeiten, die ich gut kenne und auch in meinen Seminaren so ein bisschen mit reinbringe, da gibt es etwas, dass man auf eine bestimmte Weise in die Natur geht und man reflektiert oder man sieht seine Innenwelt sozusagen im Außen. Und ein Teil für mich ist so selektive Wahrnehmung. Also wir picken uns das raus, was uns entspricht, ja. Und so wird es im Außen sichtbar. Es gibt nun aber Sachen, die sich wie, also es gibt Erscheinungen, es kann sein, dass einem Krafttier begegnet, das ist mir schon passiert. Also an einem Ort habe ich ein Tier gesehen, was es einfach nicht da hätte geben dürfen. Es war dann jetzt nicht nach ein paar Stunden, sondern wirklich nach 4 Tagen in der Natur. Aber es gibt tatsächlich so ein, irgendwas Feinstoffliches, was da läuft, was ich mir nicht erklären kann. Genau, da bin ich jetzt bei dir. Also so, es gibt etwas, was ich erklären kann. Es gibt sowas wie selektive Wahrnehmung. Also ich sehe dich, du lächelst mich an und ich kann das jetzt interpretieren, wie ich will. Ich kann denken, oh, der ist aber nett, der mag mich. Kann aber auch denken, der lächelt über mich. Der lacht mich aus. Also das ist so eine persönliche Interpretation dann. Ne? Aber irgendwas schwingt damit, was ich rational nicht erfassen kann.
Ja, volle Zustimmung. Okay. Also man kann das natürlich so auf einer spirituellen Ebene erläutern. Ne? Also ich bin ja sehr großer Fan von der Non-Duality, also von Advaita Vedanta Betrachtungsweise auf die Welt, wonach also eigentlich das Bewusstsein das einzig Existente ist, was es gibt und wir das Bewusstsein uns teilen sozusagen und es eigentlich nur ein Bewusstsein gibt, was durch unterschiedliche sozusagen VR-Brillen in diese Realität hier schaut. Sozusagen. Aber diese Realität besteht wiederum auch nur aus diesem Bewusstsein. Und dann gibt's auch keine Trennung mehr im Innen und Außen. Dann ist das quasi alles der göttliche Traum, den Gott selbst erlebt durch die Perspektive von scheinbaren Individuen. Und dann ist das alles relativ naheliegend, dass es da solche Überschneidungen gibt und Dinge, die wir so jetzt erstmal nicht psychologisch erklären können.
Ah, das ist interessant auch. Werde ich mich mal mit beschäftigen, weil so auf diese Art und Weise habe ich das noch nie gehört. Aber es würde so ein paar Sachen erklären oder man könnte das erklären durch diese Betrachtung. Also zum Beispiel, wie kann es sein, dass ich sozusagen, dass mein Inneres sich im Außen spiegelt, aber da sind so viele andere beteiligt. Also weißt du, als wäre es ein Theaterstück, was für mich gemacht ist. Wie kann das sein? Weil die haben doch ihr eigenes. Also wie kann sich das in eins verbinden? Und Ja. Diese Betrachtung könnte in die Richtung gehen, also ja, wie so ein gemeinsames Bewusstsein und es gibt keine Trennung und ist, ja, interessant.
Ja, also Non-Duality ist ja also meine Lieblingsphilosophie oder spirituelle Betrachtungsweise der Welt überhaupt. Mhm. Und da habe ich selber sehr ekstatische Zustände und Erkenntnisse auch gewonnen durch. Und wenn es eben nur ein Bewusstsein gibt, dann ist eben alles eins und dann kann das eben auch so sein, wie du da beschreibst, dass also nur scheinbar Individuen eine Perspektive und einen Weg durchlaufen, aber eigentlich alles nur das eine Bewusstsein ist. Und die jüngsten, das heißt die jüngsten sind auch schon wieder 100 Jahre alt, Erkenntnisse der Quantentheorie und Quantenphysik, die belegen meiner Meinung nach also die wesentlichen Aspekte. Ich weiß nicht, ob das hier interessant ist, aber was Spiritualität ja eben, glaube ich, auch angesprochen. Dieses Doppelspaltexperiment, was ja viele Leute kennen. Wenn du quasi Photonen durch eine Platte schießt, wo zwei Löcher drin sind, dann landet das auf einer Platte dahinter eben entweder in einem Wellenmuster, weil sich das Licht dann entweder wie eine Welle verhält, oder eben in zwei Schlitzen, wenn sich das Licht wie ein Partikel verhält. Und das Entscheidende, ob das jetzt sich wie eine Welle oder ein Partikel verhält, ist, ob man überprüft, durch welchen dieser beiden Schlitze das Licht geht. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit Bewusstsein gucke, was passiert genau, entwickelt sich ein Partikel. Und wenn ich nicht mit Bewusstsein hingucke, bleibt es eine Welle. Und eine Welle ist ein Potenzial. Das heißt, man könnte daraus schließen, dass die Welt, wenn man nicht hinguckt, nur ein Potenzial ist. Das heißt, der Wald, wo gerade keiner ist, der ist nicht so existent, wie wenn jemand da ist und hinguckt. Also wenn kein Bewusstsein hinguckt, wird sozusagen dieser Bereich nicht gerendert, wie das in so einem Virtual Reality Spiel ist. Dann ist das nur ein Potenzial. Aber wenn dann jemand mit der Brille da irgendwie diesen Bereich abruft, dann auf einmal wird der gerendert und dann wird aus dem Potenzial auf einmal ein Partikel. Und dann wird aus Bewusstsein auf einmal scheinbar eine Schöpfung sozusagen. Ne? Und das sind ganz tolle Überlegungen und Perspektiven, die ja, ich bin ein großer Non-Duality-Fan.
Ja, spannend. Also spannend, wo wir gerade landen, weil ich teile das. Also mit dieser Quantenidee. Ich hatte da, also mir macht es ein bisschen Angst auch, weil ich habe dann so wie eine Idee, wenn ich nicht hingucke, ist ein Loch. Mhm. Also als würde sich hinter mir dauernd, als würde ich nach vorne laufen und hinter mir ist einfach nichts. So, ne? Aber das sind spannende Gedanken, ja. Ja, Benedikt, also sind wir ein bisschen abgekommen, aber vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für das schöne Gespräch.
Danke dir. Darf ich noch was Werbung machen am Ende?
Ja, klar, gerne.
Okay. Also es gute Sache, ja, gerne. Es gibt von mir ja regelmäßig Online-Veranstaltungen. Deep Honesty nenne ich meine Gruppenarbeit. Und genauso gibt es auch Deep Honesty vor Ort. In Berlin mache ich regelmäßig Intensivwochenenden. Da ist wieder eins hier Ende August und im Mitte November. Und im Oktober habe ich auch ein Retreat hier in Strausberg bei Berlin in der Spitzmühle. Und da kann man diese Arbeit erleben und die Termine stehen natürlich alle auf meiner Webseite. Ja, sonst kann man sich auch mal meinen YouTube-Kanal anschauen, da habe ich auch eine Menge Material und längere und kürzere Videos oder Clips und sowas.
Ja, super spannend. Also ne, wir verlinken, also ich verlinke deine, auch deinen YouTube-Kanal. Ich finde ihn super. Der gehört eigentlich viel mehr, der sollte viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, denke ich.
Ja. Finde ich auch.
Und bei den Retreats werde ich dich auch besuchen, also bei deinen Seminaren in Berlin. Mhm.
Gut. Dann danke dir herzlich für die Einladung.
Gerne. Bis bald, Benedikt.
Bis bald, alles Gute.